Ja, ihr Lieben, wir bewegen uns mit großen Schritten auf die Zielgerade der sehr ausführlichen Argumentation von Paulus wieder die Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeit, von der die Galater sich haben verführen lassen. Wir erinnern uns, es sind da judaistische Irrlehrer aufgetaucht, die gelehrt haben, ihr müsst euch erst zum gesetzlichen Judentum bekehren, sonst könnt ihr gar nicht zu Christus kommen. Oder anders gesagt, Christus allein reicht nicht. Da braucht es noch Beschneidung, da braucht es noch Gesetz, da braucht es noch Feiertage, da braucht es noch dies und das und jenes. Jesus und das, was wir heute in allen christlichen Religionen als zentrales Problem haben. Nach Jesus kommt noch ein Und, was noch zusätzlich nötig ist, um in den Himmel zu kommen, um Frieden mit Gott zu haben, um sich bekehren zu können, um ein Kind Gottes zu werden. Es braucht noch was extra obendrauf, es braucht noch Rituale, es braucht noch Taten, es braucht noch Kirchenzugehörigkeit, es braucht noch dies und das und jenes. Und Paulus macht ihn, und das haben wir jetzt ja lange, lange Zeit schon studiert, von ganz vielen Seiten deutlich, was für ein katastrophaler Irrweg das ist. Und dass es nicht um eine Geschmacks- oder Traditionsfrage geht, sondern um Leben oder Tod. Um Himmelsbürger sein oder Höllenkandidat. Das ist hier die Frage. Geht es darum, Gott zu ehren oder sich selbst zu ehren? Um diese Frage geht es hierbei. Und wir haben uns in den letzten Wochen immer wieder angeschaut, das Thema Gesetzlichkeit ist nichts, was im ersten Jahrhundert oder im zweiten Jahrhundert begraben werden konnte, sondern ein Thema, mit dem wir es heute akut zu tun haben. Leider auch ganz viel in als fromm verstandenen Kreisen innerhalb der Christenheit. Lass uns einen ganz kurzen Blick nochmal werfen auf den Abschnitt, der unserem heutigen Predigttext voranging, aus Galater 4, Verse 21 bis 30. Wo Paulus nochmal hinweist auf das Sinnbild von Hagar und Sarah und den Nachkommen, die durch sie in die Welt gekommen sind. Und er sagt, da ist einmal die Freie und da ist die Magd, also die Sklavin. Die Sklavin bekommt ein Kind auf ganz menschliche Art und Weise. Ich habe es damals in der Predigt gesagt, banal, das heißt nicht, dass ein Kind nicht ein Wunder ist, weil es Leben ist, was Gott schenkt, aber banal bedeutet alltäglich. Und das ist alltäglich. Eine fruchtbare Frau schläft mit einem gesunden Mann und es kann ein Kind bei rauskommen. So, das passiert jeden Tag auf der Welt. In diesem Sinn banal, nicht wenig wert. Aber das ist in diesem Sinne kein Wunder. Wie gesagt, auch wenn jedes Kind ein Wunder sein ist in diesem Sinne. Aber weil es alltäglich ist, ist es in diesem Sinne kein Wunder. Aber wenn eine, wie ich es den Kindern erklärt habe, eine alte Oma, die keine Kinder kriegen kann, schon seit vielen, vielen Jahren ganz sicher keine Kinder kriegen kann, plötzlich ein Kind bekommt, obwohl sie viele Jahre vorher eben keine Kinder bekommen hat, weil das nicht möglich war, dann ist das nicht normal, dann ist das nicht alltäglich, dann ist das absolut außergewöhnlich. Und in diesem Fall ein spezielles Wunder, was Gott dort geschenkt hat. Und Paulus macht klar, wir können an diesem Geschichtsbericht etwas lernen. Das menschengemachte Kind, wie es jeden Tag auf die Welt kommt, das ist nicht das Kind mit dem Erbe, mit der Verheißung. Das war ein Menschenprojekt sozusagen. Und das andere, dieses außergewöhnliche Wunderkind, also auf jeden Fall, wie es entstanden ist, das ist das, worauf Gottes Verheißung liegt. Und er sagt, guck mal, das ist sinnbildlich, das, was Menschen gemacht ist, diese Menschenwerke. Wohin führt das? Das ist ein Erbe von Sklaverei. Erbe von Sklaverei, Menschenwerke. Aber das von Gott Geschenkte, das Geistliche, das ist Freiheit, das ist Leben, das ist Verheißung, das ist Erbe. Versteht doch den Unterschied. Das hat er hier nochmal klar gemacht. Hat mit dem Alten Testament an einem Geschichtsbericht erklärt, guckt mal, sogar daran könnt ihr das erkennen. Das ist das gleiche Prinzip, um das es jetzt hier geht. In der Frage von Selbsterlösung durch gesetzliche Werke, was nicht funktioniert. Oder auf der anderen Seite Erlösung durch Jesus als Stellvertreter, durch Glauben an ihn, dadurch, dass wir das ganze Vertrauen auf ihn setzen. Und wir haben nichts vorzuweisen, wir haben nichts zu bringen, wir können uns nicht rühmen, aber wir dürfen sicher sein, wir kommen zum Ziel, wir kommen zu Gott und wir haben Frieden mit ihm. Das ist hier der Unterschied. So, und jetzt argumentiert er weiter. Und wie gesagt, wir sind in den, sozusagen in den letzten Argumenten von dieser ausführlichen Paulus-Argumentation. Und unser Thema heute, unser Predigtitel lautet Fleisch oder Glaube, eine Freiheitsfrage. Fleisch oder Glaube, eine Freiheitsfrage. Und wir schauen uns aus Galater 5 die ersten 6 Verse an. Ihr habt das auf dem Gottesdienstzettel. Was ist der? Das ist von heute, ne? Ja. Und ich lese zum Anfang einmal unseren Text, so wie ihr ihn auch abgedruckt habt. Moment. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals gegen jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Und Herr Jesus Christus, bitte, lass uns diese Worte gut verstehen, Herr. Lass uns verstehen, wie sie ursprünglich gemeint waren, wie du sie gemeint hast. Dass wir diese Situation zum einen verstehen, aber dass wir auch verstehen, wie du ins Hier und Heute sprichst, wie du in unser Leben sprichst, in das Leben unserer Geschwister, unserer Mitmenschen, Herr. Bitte mach uns weise durch dein Wort. Lass uns erwachsener werden im Glauben, ja, und gefestigter, dass wir diese ganze Problematik von Gesetzlichkeit, die sich so schnell einschleicht, Herr, dass wir sie wirklich gut verstehen, dass wir nicht den anderen verurteilen, Herr, sondern dass wir fester werden in diesem Glauben, ihn verteidigen, andere ermutigen und korrigieren können und selbst ermutigt und korrigiert werden können. Herr, bitte segne uns als ganze Gemeinde und auch über unsere Gemeindegrenzen hinweg. Gib uns Mut und Weisheit dabei. Amen. Wir schauen uns das Ganze, es ist nicht notwendig, das so zu tun, aber wir schauen es uns in 3 klassischen Punkten an. Wir haben das letzten Sonntag gesehen, wir können durchaus auch mit anderen Strukturen solche Texte studieren, aber hier haben wir doch tatsächlich eine Struktur, die sich dafür anbietet im Text. Das erste ist nämlich der Freiheitsappell, das ist der erste Vers, das ist sozusagen die Eröffnung dieses Arguments, was übrigens auch in der Predigt in der nächsten Woche noch fortgeführt wird, da wir den Sinnabschnitt nochmal unterteilen mussten. Und dann zweitens, da haben wir den Irrweg des Fleisches. Also erstens der Freiheitsappell und dann zweitens der Irrweg des Fleisches. Das sind die Verse 2 bis 4. Und dann haben wir drittens der Weg des Glaubens. Der Weg des Fleisches, der Weg des Glaubens. Ganz überschaubare Struktur. Und Paulus eröffnet hier diese neue Argumentation im ersten Vers und sagt, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und Paulus weist uns hier nochmal sehr deutlich darauf hin, also die Galater und in zweiter Reihe auch uns, was ein ganz wichtiges Ziel war von Christus bei seinem Rettungswirken. Was Gottes Ziel mit seinem Rettungsplan war, ist nicht das einzige, aber ein wichtiger Punkt, nämlich uns zur Freiheit zu befreien, wie wir hier lesen. Also das klingt doppelt gemoppelt, ist aber wie doppelt unterstrichen. Also eine ganz starke Akzentuierung auf Freiheit. Gott will nicht, dass wir geknechtet sind. Ja, manchmal ist Knechtschaft therapeutisch. Wenn wir in das Buch Richter gucken, sehen wir, es war auch da nicht Gottes Ziel, dass sein Volk geknechtet wird, immer wieder, aber es war immer wieder nötig für eine begrenzte Zeit. Aber es ist nicht sein Ziel, dass die sein Knechtschaft erleiden. Und Knechtschaft müssen wir uns nochmal klar machen, was das bedeutet. Das bedeutet Sklaverei. Das bedeutet ausgeliefert sein. Keine Entscheidungen mehr treffen. Und andersrum sehen wir, Gott möchte, dass wir klare Entscheidungen treffen. Gott möchte uns mit Haut und Haar, würden wir sagen, mit unserer Seele, will uns aus Überzeugung. Also in diesem Sinn will Gott uns nicht als Knechte, kommt gleich noch ein Aber, das wissen wir, er will uns nicht als willenlose, ausgelieferte Sklaven, die in Ketten hinter ihm herlaufen und tun, was sie halt irgendwie müssen. So will Gott uns eben nicht. Sonst hätten sich ja schon alle bekehren können, hätte Gott alle in Ketten legen können. Aber das will er eben nicht. Auch wenn wir wissen, wie grundsätzlich wichtig ist, wie Gott an uns wirkt und dass wir ohne Gott nicht zu Gott kommen können, so wissen wir auch, dass Gott ganz deutlich macht, er will dich mit deinem Vertrauen, mit deiner Überzeugung, mit deinem Herzen. Er will dich nicht, dass du einfach nur zu ihm kommst, weil du einfach nur Angst hast. Das heißt, ja, dann muss ich mich diesem Gott halt irgendwie beugen. Gott will Beziehung mit dir haben. Das müssen wir uns klar machen. Und wenn wir sagen, wir sind Gottes Knechte, so wie Paulus auch sagt, er ist Knecht Christi, dann ist das wichtig, aber auch nur ein Teil dieser Identität. Denn er ist froh, dass er seinem neuen Herrn dienen darf. Aber ein befreiter Knecht, wir haben uns das vor einiger Zeit angeschaut, ist wie ein Haussklave, der adoptiert wird von der Familie, in der er gedient hat. Und das ist so unsere Situation. Wir dienen, aber wir gehören auch zur Familie. Wir haben Beziehung und wir liegen nicht in Ketten bei Gott. Das will er nicht. Und so möchte Gott auch nicht, dass wir versklavt sind, dass wir ausgeliefert sind. Gott möchte nicht, dass wir versklavt sind unter die Sünde, dass wir gekettet sind daran. Das möchte er nicht. Er möchte auch nicht die Knechtschaft des Gesetzes als Ziel. Die Knechtschaft des Gesetzes, auch da ging es um Pädagogik, um Erziehung, um Lernen. Und das ist heute nicht unser Thema, aber wenigstens eine kurze Randbemerkung. Wir sehen daran, dass der beste Pädagoge, den es überhaupt gibt, nämlich Gott selber, dass er durchaus begrenztes Leid bei seinen Kindern zulässt, weil es nötig ist. Und es ist geistlich falsche Erziehung, wenn wir versuchen, unseren Kindern alles Leid zu ersparen. Genauso wie es schlechte Erziehung ist, wenn wir alles Leid zulassen im Leben unserer Kinder. Kurze Randbemerkung, aber zurück nach hier, zum Freiheitsappell von Paulus. Also Gott will nicht unsere Knechtschaft und er lässt sie, wenn nur für einen begrenzten Zeitraum zu, um uns zu verändern, um unser Denken zu verändern, unsere Perspektive zu verändern, unser Verstehen zu verändern. Darum geht es ihm, wenn er es zulässt. Aber sein Ziel ist für uns Freiheit. Und ja, ab Vers 7 warnt, ab Vers 13 warnt Paulus auch nochmal vor dem Missbrauch der Freiheit. Das ist nochmal ein Thema für sich. Wir können diese Freiheit auch missbrauchen. Aber Gott möchte, dass wir in Freiheit gestellt sind. Gott hat sich seinem Volk in besonderer Weise offenbart, indem er es aus der äußeren Knechtschaft von Ägypten befreit hat. Und das betont er immer wieder. Ich bin dein Gott, der dich aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hat. Wir wissen, es war ganz zentral erstmal eine äußere Knechtschaft. Er hat sein Volk bewahrt vor der Knechtschaft durch die Kanaaniter, als sie in das Land eingezogen sind. Nach menschlicher Wahrscheinlichkeit werden die da ganz schnell zum einen umgebracht, zum anderen versklavt worden. Aber er hat da Sieg geschenkt, weil er es verheißen hat. Und immer wieder hat er sein Volk aus der Knechtschaft befreit, wenn es ihm gehorchen wollte. Also schauen wir, wie eben schon erwähnt, auf die Richterzeit. Das ist ja im Prinzip ein permanentes Hin und Her. Israel kehrt sich ab von Gott und fällt in äußere Knechtschaft. Sie kehren um zu Gott und bekommen auch äußerlich wieder Freiheit. Und daran sehen wir ganz deutlich, was Gott damit will. Die äußere Freiheit ist ja nicht das höchste Ziel für Gott. Auch das ist eine Lektion, das müssen wir uns klar machen. Die äußere Freiheit soll immer auf die geistliche Freiheit hinweisen, die wichtiger ist. Die ist letztlich das Ziel. Und Israel sollte auch damals in der Richterzeit verstehen, wir sind frei, auch äußerlich, weil wir es besser kapieren, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir uns an ihm orientieren, wenn er unser Herr ist. Und wir merken äußerlich, wie wir gefangen sind, unterdrückt sind, völlig unfrei werden, wenn wir uns von Gott abkehren. Und ihr Lieben, das ist das gleiche Prinzip wie in der Kindererziehung. Nochmal, das ist genau das gleiche Prinzip. Wir können es ja auch mal ins Positive betrachten. Warum geben wir Kindern eine Belohnung in manchen Fällen? Hoffentlich nicht, weil sich das ja so schön anfühlt und Dankbarkeit ist ja so. Na, das ist hoffentlich nicht unser Ziel. Das ist eine Gefahr. Sondern wir wollen durch dieses äußere Ding den Kindern klar machen, das hast du gut gemacht, mach weiter damit. Und zwar auch, wenn es kein Bonbon gibt oder kein, weiß ich nicht, Erlaubnis, das und das jetzt mal zu tun. Also auch ohne Belohnung sollst du das in Zukunft tun, aber diese Belohnung ist jetzt eine Krücke. Weil du bist noch klein und nur durch Worte befürchten wir, kommt noch nicht alles an bei dir. Also gibt es ein Bonbon, gibt es einen Taler in die Hand oder sonst was. Aber wenn unsere Kinder nur hören, wenn sie Bonbon oder Taler bekommen, haben wir nicht erzogen, sondern gekauft, dann ist was schiefgelaufen. Aber das macht Gott zum Glück ja nicht. Nein. Er lehrt durch diese äußeren Dinge. Knechtschaft, klare Lektion. Wir haben was falsch gemacht. Gott hat zugelassen, dass wir jetzt hier in Ketten liegen, dass wir unfrei sind, dass unser Land besetzt ist, dass wir bestohlen werden. Gott lässt das zu. Warum? Weil uns Gott egal war, weil wir ihn verachtet haben. Und jetzt merken wir kehren wieder um zu ihm. Und auch die äußeren Bedingungen ändern sich. Wenn wir 5. Mose 28 studieren, auch das ist ein wunderbares Beispiel, wo Gott sagt, wenn ihr in das Land kommt, was ich euch verheißen habe, gibt zwei Möglichkeiten. Ihr seid mir gehorsam oder ihr seid mir ungehorsam. Seid ihr mir gehorsam, bekommt ihr ganz viel äußeren Segen. Und warum? Ja, als Krücke für Israel, damit sie kapieren, das ist gut, weitermachen. Bitte nicht nur, weil eure Brotkörbe voll sind, Gott gehorsam sein, aber es ist einfach eine Krücke, wie das Bonbon für das Kind vielleicht, um es zu bestärken. Und dann nennt er aber auch den Fluch. So das Pendant zur Belohnung beim Kind, da, wo man eindeutig merkt, ich habe was falsch gemacht. Ich merke, äußerlich läuft hier alles aus dem Ruder, weil ich es anders noch nicht vernünftig kapiere, muss ich es an den äußeren Dingen erfahren und jetzt kapiere ich, okay, ich sollte es besser anders machen. Und wenn ich erwachsener werde, wenn ich reifer werde, kapiere ich das, während ich immer weniger Lohn und Strafe brauche, weil ich gereift bin. Und das sollen wir auch. Wenn wir immer nur geistige Erkenntnis bekommen, weil Gott Leid in unserem Leben zulässt, dann müssen wir uns auch mal nicht zuerst fragen, Gott, warum lässt du das ganze Leid zu, sondern warum bin ich so unwillig, durch das Wort zu lernen zum Beispiel. Warum brauche ich immer erst einen drauf? Warum muss ich immer erst in der Tinte sitzen? Warum muss ich immer erst mir all das einbrocken und dann hinterher sagen, Mensch, ich soll es vielleicht doch anders machen. Aber das ist das, worum es hier geht. Aber letztlich, wie gesagt, das ist immer der Hinweis auf die geistliche Freiheit. Ihr seid nicht mehr geknechtet unter eure Werke, nicht mehr durch das Gesetz geknechtet, nicht mehr durch die Sünde geknechtet, ihr seid nicht mehr ausgeliefert, ihr seid frei davon. Darum geht es. Bei Gott ist Freiheit, nicht Freiheit zur Sünde, wie gesagt, das grenzt er später noch ab. Und darum ist auch die äußere Knechtschaft der Gesetzlichkeit fest verbunden mit geistlicher Knechtschaft. Das gehört zusammen. Und darum sollen wir uns auch nicht äußerlich versklaven lassen, solange es irgendwie in unserer Hand liegt. Wo Gott uns äußere Freiheit gibt, zum Beispiel wie jetzt in unserem Land. Gott hat nach dem Zweiten Weltkrieg viel Freiheit, viel gute Grundlage geschenkt, viel gute Grundlage auch für ein christliches Leben, für Gemeindebau, für Mission, für so viele Dinge, wirklich tolle Möglichkeiten geschenkt. Und es wäre traurig, wenn wir einfach nur sagen, naja, dann ist es jetzt halt weg. Dann passiert halt das nächste Ermächtigungsgesetz, dann wird halt der Föderalismus aufgegeben, dann werden halt Bürgerrechte aus dem Fenster geworfen. So ist es halt. Nein, nochmal, diese äußere Freiheit ist nicht das Wichtigste. Aber Gott möchte, dass wir daran etwas lernen. Wir sollen unsere geistliche Freiheit festhalten. Wir sollen dankbar dafür sein. Wir sollen nicht leichtfertig mit dieser geistlichen Freiheit umgehen. Und ihr Lieben, aber im zweiten Schritt sollen wir auch diese äußere Freiheit nicht gering schätzen, denn Gott hat sie geschenkt und hat sie mit einer klaren Zielrichtung geschenkt. Und wo etwas in unserer Macht liegt, sollten wir nicht dabei zugucken, wie es zerstört wird. Aber wo Paulus hier hineinspricht, ist eben diese Freiheit in Christus, die euch gegeben ist. Diese Freiheit, zu der Christus euch befreit hat. Gebt die doch nicht auf und lasst euch wieder in Ketten legen, in ein Joch legen. Macht euch doch nicht wieder zum Ackertier. Das sollt ihr gar nicht sein. Ja, wenn es Gottes Wille und Weg für euch wäre, ist es aber nicht. Ihr sollt euch nicht geistlich in Ketten legen lassen. Ihr sollt euch nicht von einem neuen Gesetz oder von einem alten Gesetz, Reloaded, versklaven lassen. Denn was bedeutet das bezüglich dem, was Christus getan hat? Er befreit euch zur Freiheit und ihr sagt, oh, das schöne Sklavenleben, ich will zurück. Ihr verachtet letztlich das, was Christus tut. Gott hat so einen wunderbaren Plan mit euch, euch hinaus, herauszuholen aus diesem Kerker. Und ihr rennt wieder zurück und rüttelt an den Gitterstäben, ich will wieder rein. Deshalb sagt er, steht fest, seid nicht so wankelmütig. Lasst euch doch nicht belatschern von diesen Irrlehrern. Nehmt doch nicht so schnell so einen Quatsch an. Seid standfest. Macht euch klar, wie wertvoll das ist. Das ist hier nämlich ein ganz zentrales Problem. Wenn ich den Wert aus dem Blick verliere, den diese Rettungstat Jesu hat, wenn ich nicht mal erahne, wie wertvoll das ist, ja, dann schmeiße ich das auch ganz schnell weg und lege es beiseite. Gehe nachlässig damit um. Und was meint ihr hier? Standfest sind wir, wenn wir uns klar machen, was für ein Preis dafür gezahlt wurde, welche Bedeutung es hat, welche Wirkung es hat. Und dann andersrum, das stellt ihr hier nochmal ausführlich jetzt vor im Predigtext, was ist die Alternative? Dann schaut doch mal auf das, was die Alternative ist. Das ist grässlich. Das hat er schon 4 Kapitel lang ausführlich dargestellt, aber er macht das jetzt nochmal mit einer weiteren Betrachtung. Und wir sind schon beim Punkt 2, nämlich der Irrweg des Fleisches. Er zeigt jetzt erstmal auf, was bedeutet es, diesen Weg zu gehen. Und warum der Irrweg des Fleisches? Er spricht hier von der Beschneidung. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals, jeder Mensch, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Mal wieder krasse, scharfe Worte. Was ist hier mit der Beschneidung los? Warum überhaupt das Thema Beschneidung? Die judaistischen Irrlehrer, von denen die Galater sich haben einlullen lassen, haben ihm beigebracht, ihr müsst erstmal richtige Israeliten werden. Ihr müsst erstmal richtiger Juden werden. Und dazu gehört die Beschneidung. Wenn ihr beschnitten seid, haltet ihr das Gesetz. Und dann auch Christus obendrauf. Dann habt ihr sozusagen das Rundum-Glücklich-Paket. Das ist der einzige Weg, wie es geht. Dies Christus allein? Ja, aber. Christus allein, nachdem ihr euch habt beschneiden lassen und das Gesetz haltet. Das ist letztlich dieses Irrlehrerpaket, was sie den Galatern frei Haus servieren. Und deshalb geht Paulus jetzt auf die Beschneidung ein. Was ist die Beschneidung? Worum ging es? 1. Mose 17 müssen wir einmal reinschauen. 1. Mose 17 ab Vers 1 wiederholt Gott seinen Bundesschluss mit Abraham und sagt, Er gibt ihm auch einen neuen Namen, nämlich Vater vieler Völker, oder Vater von vielen. Oder Vater einer Menge. Und sagt, ich behalte meinen Plan mit dir bei. Und das ist nach der Geschichte mit Hagar. Das hatten wir uns ja vor kurzem angeschaut. Ich erfülle meine Verheißung an dir und mit dir. Das ist der Bund, den ich mit dir mache. Mit dir und deinen Nachkommen. Also Gottes erster Bund mit Israel. Und dann sagt er ab Vers 9, weiter sagt Gott zu Abraham, was dich aber betrifft, so sollst du den Bund mit mir halten, du samt deinen Nachkommen nach dir, Geschlecht für Geschlecht. Dies aber ist mein Bund, den ihr halten sollt, der zwischen mir und euch und deinen Nachkommen und dir besteht. Alles Männliche soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Jedes männliche Kleinkind soll im Alter von 8 Tagen bei euch die Beschneidung empfangen, Geschlecht für Geschlecht. Auch der im Haus Geborene, sowie der von für Geld von irgendeinem Fremden gekaufte Knecht oder Sklave, mag er auch nicht zu deiner Nachkommenschaft gehören. Ja, beschnitten soll er werden, sowohl der in deinem Haus Geborene, als auch der für Geld von dir gekaufte Knecht. Darin soll mein Bundeszeichen an eurem Leib bestehen, als ein ewiges Bundeszeichen, ein unbeschnittener, männlicher, aber der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten worden ist, ein solcher Mensch soll aus seinem Volk ausgerottet werden. Meinen Bund hat er gebrochen. Okay, also, worum geht es tatsächlich bei der Beschneidung? Es geht um Volkszugehörigkeit. Dieses äußere Zeichen hat Gott hier sehr deutlich erklärt, in seiner Ersterklärung, bedeutet, wer zu meinem Volk gehört, also entweder indem er da reingeboren ist oder als Sklave dorthin gebracht wurde. Der gehört zu meinem Volk und an dem soll dieses nicht wieder aufhebbare Zeichen gemacht werden, und zwar sozusagen am Organ der Zeugung. Ja, es geht bei diesen Völkern eben nicht um Zuwanderungsgesellschaft oder sonst irgendwas, sondern um Nachkommenschaft. Wer ist biologischer Vater? Darum geht es. Deshalb spricht Gott auch beim Abraham und auch bei den anderen Patriarchen immer wieder von dem Samen. Es geht wirklich darum. Es geht hier nicht um Patchwork-Familien. Es geht um den biologischen Vater. Und alles, was männlich ist, was potenziell irgendwann zeugungsfähig ist, wenn es erwachsen ist, soll dieses Zeichen tragen, sodass er sichtlich ist, gehört zu meinem Volk. Ganz klar. Und seine Nachkommen werden auch zu meinem Volk gehören. Darum geht es bei der Beschneidung. In diesem Sinn ist die Beschneidung Teil des Bundes mit Israel, aber eigentlich nicht klassischer Teil des Gesetzes. Aber, jetzt müssen wir uns wieder klar machen, wem ist das Gesetz gegeben? Dem Volk Israel. Das heißt, wer muss es befolgen? Bei Männern ist es relativ klar, wer am Fleisch seiner Frau beschnitten ist, weil er zu Israel gehört, der ist erstmal unter das Gesetz gestellt. So war es bisher. Und das ist das, was die Ehelehrer dort vermittelt haben. Also, jetzt werd erstmal ein Jude. Wie wirst du ein Jude? Ein ganz zentraler äußerer Teil ist eben diese Beschneidung an der Vorhaut. Für immer sichtbar, jetzt gehörst du zu Gottes Volk. Und wenn du zu Gottes Volk gehörst, dann kannst du auch dich auf Jesus berufen. Und dazwischen musst du noch das Gesetz einhalten. Darum geht es. Und jetzt schreibt Paulus, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Jetzt müssen wir auch nochmal klären, was meint er hiermit? Denn Paulus war sicher auch beschnitten. Sagt er auch von sich selber. Sagt er, wer beschnitten ist, dem wird Christus nichts nützen. Nein, nein. Das ist ein wichtiger Unterschied. Er spricht hier übrigens auch nicht von einer kosmetischen oder medizinischen Beschneidung. Also er warnt nicht vor diesem kleinen operativen Eingriff. Das kann man machen, auch da ist alle Freiheit zugegeben. Aber um vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen, wenn du dich deswegen beschneiden lässt, wenn du dich von irgendwelchen Irrlehrern bequatschen lässt und dich deshalb beschneiden lässt, weil du meinst, dann kommst du ein bisschen mehr in den Himmel oder etwas sicherer als ohne Beschneidung, dann nutzt dir Christus nichts. Schauen wir uns gleich mal an, was das bedeutet. Und auch so meint er das, wenn er in Vers 3 sagt, ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Nein, wenn ich aus einem anderen Grund als diesem beschnitten werde oder wurde, dann muss ich nicht das ganze Gesetz halten. Es geht eben genau um diese Motivation. Das müssen wir nochmal unterscheiden. Denn sonst können wir sagen, auch jeder, der als Jude geboren ist, muss das ganze Gesetz halten, kann keine Gnade bei Christus finden. Das lehrt Paulus ja eindeutig nicht. Und er klärt das ja in Vers 4 nochmal, was er meint. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Darum geht es hier. Ja, und wir finden hier beim Weg des Fleisches drei dramatische Punkte in diesen Versen. Nämlich A, Christus wird nutzlos, Vers 2, dann Vers 3, Perfektion wird alternativlos und Vers 4, der Mensch wird hoffnungslos. Das ist die Folge dieses fleischlichen Weges. Und fleischlich passt hier ja im doppelten Sinne ganz tatsächlich, denn die Beschneidung am Fleisch wird zum Teil des Rettungsweges erkoren. Was falsch ist, was absolut falsch ist. Das ist fleischlich im biblischen Sinne. Und ich versuche, durchs Fleisch Gnade bei Gott zu finden. Und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Nehme ich ein Stück Haut abschneide, hätte ich irgendwie mehr Gnade bei Gott. Und das stimmt nicht. Das hat Gott so auch niemals behauptet. Beim Bund mit Israel, wenn du Israelit bist, wenn du Israeli bist, wenn du Jude bist, lass deinen Sohn beschneiden, aber nicht zur Rettung, sondern im Gehorsam gegenüber Gott. Schauen wir uns Vers 2 an. Christus wird nutzlos. Noch einmal, siehe, ich Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Warum ist Christus wirksam an uns? Er ist wirksam an uns. Seine Taten und seine Kraft wirkt an uns, wenn wir unser höchstes Vertrauen bezüglich der Rettung allein auf ihn setzen. Was Christus getan hat, hat er getan. Das ist fertig, das ist abgeschlossen. Aber er macht ganz deutlich, und das können viele von uns aus Erfahrung sagen, was er möchte, und das sagt er in seinem Wort sehr deutlich, dass wir unser höchstes Vertrauen, wenn es um die Rettung geht, nur auf ihn setzen. Christus allein, nicht Christus allein und noch ein bisschen was obendrauf oder zusätzlich oder später oder hinterher oder vorweg. Nein, Christus allein. Dann wirkt es auch. Das ist eben der Unterschied zu irgendeinem pharmazeutischen Medikament. Da kann ich dran glauben oder kann ich nicht dran glauben. Entweder es wirkt oder es wirkt nicht. Wenn es um reine Pharmazie geht, geht es nur darum. Das ist nicht Pharmazie. Jesus ist in diesem Sinn keine Medizin. Nochmal, wir haben das eben betrachtet. Er möchte Freiheit für uns, weil er Beziehung mit uns möchte. Aber wenn wir nicht unser höchstes Vertrauen auf ihn setzen, wenn wir vielleicht einen Start hatten von Jesus-Begeisterung, die Saat ist aufgekeimt, aber ist felsiger Grund. Sagen sie, oh Jesus, ich bin so begeistert von Jesus. Aber mehr ist da nicht, außer ich bin begeistert, ich bin angetan, ich bin emotional bewegt. Und mehr ist da nicht. Und dann kehre ich früher oder später zurück zu Menschenwerken, zu Menschenglauben. Und Christus, der an uns wirken möchte, uns aber in diesem Sinn nicht zwingt, er verliert seine Wirkung an uns. Obwohl es Christus selbst ist, der durch sein Werk in uns und an uns wirkt, ist jedoch die Voraussetzung für ihn, nämlich unser Wollen, unsere Freiwilligkeit, haben wir uns eben schon betrachtet. Unser aktives Ja, unsere Beziehung, unsere Ausrichtung auf ihn. Dieses immer wieder Ja, Herr, du weißt, ich habe gerade ganz andere Gefühle, als ich haben sollte. Ich möchte ganz ruhig sein in dieser Situation, ich möchte nur dir vertrauen. Und was meine Gefühlswelt betrifft, weißt du gerade, es sieht echt anders aus, aber ich möchte dir vertrauen. Das ist damit gemeint. Eben nicht die Perfektion, ich bin immer immer cool und gelassen und mich bewegt nichts mehr. Nein, Jesus sagt, ihr habt Angst in dieser Welt, ihr werdet Angst haben in dieser Welt. Und sogar er hatte Angst in dieser Welt an manchen Stationen. Ja, aber deswegen sagen, trotzdem, trotz meiner Gefühlswelt, trotz mancher Erfahrung, trotz all der Dinge, die ich vielleicht höre, Herr, ich möchte dir allein vertrauen. Bitte hilf mir. Ich hab's wirklich nötig. Aber wenn wir unsere eigenen Wege höher stellen als ihn, also sprich, wenn wir unseren Gefühlen mehr vertrauen als Jesus, nicht für eine schwache Stunde, sondern langfristig. Wenn wir sagen, wenn ich nichts dazu beitragen kann, was soll das schon sein? Wie kann das wirksam sein an mir? Dieses, was einmal vor 2000 Jahren passiert ist, wie soll das ausreichen? Oder wie kann Gott mir etwas schenken, wenn ich nichts dazu tun kann? Das ist doch ein schlechtes Prinzip, das ist doch überhaupt gar nicht Leistungsprinzip. So, das sind alles menschlich nachvollziehbare Gedanken. Aber dann wird dieses Geschenk wirkungslos. Es wirkt nicht an uns, wenn wir darin verharren. Der Glaube muss bewusst und aktiv sein, sonst ist er tot. Was tot ist, ist folgenlos. Das ist die Situation. Christus wird nutzlos. Und zwar nicht, weil er nutzlos ist, sondern weil wir seine Wirkung nicht wollen. Das ist nämlich die praktische Konsequenz von diesem Weg des Fleisches. Wenn ich auf meine Beschneidung setze, wenn ich auf das Gesetz und meine tolle Perfektion im Gesetz setze, dann ist es tot. Dann hat das keine Folgen dramatischerweise für mich. Und deshalb muss ich auch, wenn ich da drin feststecke, wenn ich in diesen falschen Lehren wirklich verstrickt bin, dann muss ich erstmal verstehen, was das bedeutet. Ich muss erstmal verstehen, dass es nicht nur so eine kleine Zielverfehlung ist, sondern eine hundertprozentige Zielverfehlung. Ich laufe komplett in die falsche Richtung. Und das muss ich erst anfangen zu verstehen und zu sagen, wow, ich möchte, dass das, was du getan hast, dass das wirksam wird in meinem Leben. Dass es nicht folgenlos bleibt an mir. Ja, was ist die nächste Konsequenz? Perfektion wird alternativlos. Christus wird nutzlos und Perfektion wird alternativlos. Paulus weist hier auf eine faktische Konsequenz der Gesetzlichkeit hin, nämlich, dass das ganze Gesetz gehalten werden muss. Sonst ist dieser Weg reine Heuchelei, reine Pseudogewissensberuhigung. Er sagt, ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, um gerettet zu werden, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Und an diesem Punkt, dass das ganze Gesetz hundertprozentig gehalten werden muss, scheitert jeder Anhänger der Gesetzlichkeit. Jeder. Hundertprozentig. Sowohl der judaistischen Gesetzlichkeit als auch der christlichen Gesetzlichkeit unserer Tage. Jeder scheitert auf diesem Weg. Ja, dieses Gesetz einhalten, zumindest äußerlich, das kriegst du hin. Heute keinen ermorden, könnte klappen. Heute keinen totschlagen, könnte klappen. Bei keinem die Bude ausräumen, kein Einbrecher sein heute, könnte klappen. Okay. Heute nicht einen Armen verachten mit Worten, kriegen wir hin. Aber das ganze Gesetz, das kriegt keiner von uns, wahrscheinlich nicht mal eine Stunde hin. Weil Gott klar macht, es geht um eure Herzen. Es geht nicht nur um die äußere Tat. Die äußere Tat ist eine Folge eurer Herzenshaltung. Aber auch schon das, was ihr im Herzen tut. Und Jesus bringt das ja nochmal so deutlich zur Sprache. Wer eine Frau, mit der er nicht verheiratet ist, begehrt in Gedanken, bricht mit ihr dabei schon die Ehe. Nicht erst, wenn du sie mit nach Hause nimmst. Und wir können uns mal ein kurzes gängiges Beispiel anschauen, was häufig gebraucht wird. In vielen Kreisen und auch vielen Kreisen, die der Gesetzlichkeit zumindest sehr nahe stehen, wird betont, dass ein Tätowierter kein Christ sein kann. Und bezogen wird sich beispielsweise auf 3. Mose 19, 28. Da heißt es, ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine abgeschiedene Seele und sollt euch keine Zeichen einätzen. Ich bin der Herr. Dann wird gesagt, Siehst du, in der Bibel steht, tätowiert, kannst du nicht gläubig sein. Zum einen können wir natürlich einmal festhalten, es geht hier nicht um Tätowierung, sondern es geht hier um heidnische Totenrituale, die mit körperlichen Zeichen verbunden sind. Okay. Aber selbst wenn wir das mal übertragen würden und sagen, okay, vielleicht sind damit auch Tätowierungen gemeint, obwohl da nicht besonders viel für spricht. Aber nehmen wir das mal an. Paulus sagt, das ganze Gesetz müsst ihr halten. Und das wird oft vergessen. Nämlich, wenn auf die anderen Gebote geschaut wird, und zwar eines Gesetzes, was für Israel bestimmt ist, das hatten wir eben schon betrachtet, das wird dann auch außer Acht gelassen. Und sogar die, welche im gleichen Abschnitt stehen, die werden relativ selten gefordert, dass man sie befolgen soll. Ich darf ein paar Beispiele liefern. Das ist sogar der gleiche Abschnitt. Das ganze Gesetz umfasst ja noch viel mehr. Aber steht im gleichen Abschnitt. Habt ihr das schon mal gehört in gesetzlichen Kreisen? Zum Beispiel, dass Ausländer ebenso gut behandelt werden müssen wie Einheimische und dass wir die Ausländer lieben sollen wie uns selbst. Verse 33 und 34. Habe ich noch keine Predigt zugehört. Auf jeden Fall nicht aus so einem Background. Oder Vers 27, dass Haupthaar und Bart nicht gestutzt werden dürfen. Habe ich auch noch nicht oft gehört. Dass wir keine Kleidung aus Mischgewebe tragen dürfen. Vers 19. Auch nicht besonders verbreitet. So, ne? Wer Baumwoll-Viskose-Mix trägt, kann kein Christ sein scheinbar. Wäre mir eine neue Lehre. Oder dass die Obstbäume erst im 5. Jahr geerntet werden dürfen. Verse 23 bis 25. Oder, dass die Reste unserer Weinberge finanziellen Schwachen zur Verfügung gestellt werden sollen. Wenn du sagst, ich habe keinen Weinberg, sagt man ja, vielleicht sollte man einen haben. Wie sollen wir dem sonst nachkommen? Wie willst du das Gesetz halten ohne Weinberg? Das wird schwierig. Und Obstbäume. Also, selbst wenn es an dieser Stelle um das Thema gehen würde, und ich meine an dieser Stelle übrigens nicht, lasst euch bitte unbedingt tätowieren, da gibt es ganz andere Gründe, warum man das durchaus sehr kritisch hinterfragen sollte. Okay, aber es gibt hier kein Gesetz, was sich auf Tattoos bezieht, und wenn es darum gehen würde, dann müssten auch all die anderen Gebote gehalten werden. Fangen wir erstmal nur mit denen hier an. Wird aber nicht gemacht. Und deshalb weist ihr darauf hin. Gesetzlichkeit funktioniert nämlich nur selektiv. Wenn das ganze Gesetz gelehrt wird und eingefordert werden würde, würden wir trotzdem daran scheitern. Aber wir sehen daran, dass es nicht mal getan wird, dass es überhaupt gar nicht der Anspruch da ist, sondern, und das kennen wir, denke ich, durchaus praktisch, wenn wir mit dem Thema mal am eigenen Leib und an der eigenen Seele vor allem zu tun hatten, es werden dann die Lieblingsgesetze halt rausgesucht, die in meine Kultur und meinen Lebensstil besonders gut passen, beziehungsweise denen, den ich unbedingt aufrechterhalten will. Und so haben es die Juden ja auch getan damals. Und das ist das Prinzip von Gesetzlichkeiten, das ist übrigens auch immer das Prinzip von ihr Lehren, dass ich mir bestimmte Bibelverse, bestimmte Abschnitte raussuche, die vielleicht auch noch in ganz besonderer Art und Weise deute. Ich habe eine neue Offenbarung, was das tatsächlich bedeutet. Und dann beharre ich da drauf. Und alles, was ringsherum steht, ignoriere ich. Und wir haben das in der Predigtreihe durch den Jakobusbrief ja schon betrachtet, Jakobus 2, Vers 10, wo er die Problematik super zusammenfasst. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Wenn du gerecht werden willst durchs Gesetz, gibt es nur eine Möglichkeit. Sei perfekt. Und zwar in jedem einzelnen Gesetz, auf jeder Ebene. Immer perfekt. Ein Fehler und alles war nutzlos. Und du hast versagt. Stellt euch das mal von einer Klassenarbeit vor. Vielleicht so noch von irgendeiner Abschlussarbeit von der Schule. Und sagt, wie viel Prozent brauche ich? 67%? 75%? Nein, 100%. Entweder glatte 1 oder 6. Mehr gibt es nicht. Und 6 passiert was viel Schlimmeres als sitzen bleiben. Viel schlimmer. Viel schlimmer als Ärger zu Hause. Viel, viel schlimmer. Also ein Fehler und es ist eine 6. Und dann wird es wirklich düster um dich rum. Oi, oi, oi. Also versagst du an einer Stelle, bist du absolut gescheitert. Nur absolute Perfektion führt zur Erlösung, wenn du diesen Weg wählst. Und letztlich, ja, was bedeutet das? Streng dich mehr an? Meint das Paulus hier? Nein. Wenn du glaubst, dass du oder ein anderer dazu in der Lage wäre, fehlerlos, perfekt das Gesetz zu erfüllen, begehst du mindestens zwei große Fehler. Mindestens. Und auch jeder andere, der das tut. Nämlich, erstens überschätzt du dich und den Mensch insgesamt maßlos. Und wenn wir das machen, dann sind wir blind für das Spiegelbild, was wir bekommen, wenn wir ins Gesetz reinschauen. Dazu ist es nämlich da. Wir schauen ins Gesetz, wir schauen auf unser Leben, wir probieren es, wir schauen wieder ins Gesetz, wieder auf unser Leben und sagen, versagt, das schaffe ich überhaupt nicht, das kann ich überhaupt nicht. Und du musst die Realität wirklich arg ausblenden, Selbstreflexion auf Null zurückschrauben und zu meinen, Gesetz ich, das passt ja super. Das ist ja wie für mich gemacht. Ich bin der Vortänzer der Gesetzlichkeit. Weil ich kann das so richtig. Dann hast du den Kontakt zur Realität einfach verloren. Das ist das eine. Und das zweite ist noch dramatischer. Du überschätzt nicht nur dich maßlos und bist blind für die Realität, sondern zweitens, du ignorierst Gottes Wort. Ja, vielleicht kann ich das doch perfekt, aber ja, dann kommen die berühmten Verse aus Römer 3, Vers 10 und folgenden. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und dann guckst du dir den Text an, und du guckst das Gesetz an und siehst dich da drin und sagst, ja, alle außer ich. Und die, die sich wirklich anstrengen, die wirklich fromm sind, die wirklich zu der einzig wahren Gemeinde gehören, die, naja, und dann sagst du, Moment, ich muss wenigstens Römer 3 komplett ignorieren und all die Stellen, die in Römer 3 zitiert werden. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung von Gottes Bewertung des natürlichen Menschen. Und das heißt, ich muss Gottes Wort ignorieren, um zu glauben, ich könnte perfekt das Gesetz halten, das ganze Gesetz halten. Ihr Lieben, man müsste tatsächlich in Todessehnsucht leben, wenn man glaubt, man könnte auch nur einen Tag das Gesetz halten. Sagst, diesen Tag schaffe ich es, diesen Tag schaffe ich. Und auch das ist Selbstbetrug. Sagst, Herr, hol mich bitte schnell zu dir, weil morgen schaffe ich es auf keinen Fall mehr. Das merke ich jetzt schon. Wer auf dem Weg der Gesetzlichkeit bleibt, der hat keine Alternative, als sich wieder der Erfahrung und wieder Gottes Wahrheit an der eigenen Perfektion abzuarbeiten und dann immer wieder schön die Augen zuzumachen, wo die eigenen Fehler aufblitzen. So kannst du darin leben, aber du kommst nicht zum Ziel. Es ist ein grässliches Spiel auf Leben und Tod mit einer Scheiterngarantie. Das macht Paulus hier deutlich. Also wenn du deine Lieblingsgesetze so schön einhältst, dann nützt dir das überhaupt nichts. Wenn du deine Speisevorschriften, deine Kleidervorschriften und deine Körperschmuckvorschriften, wenn ich daran abgearbeitet hast, hast du überhaupt nichts gewonnen. Überhaupt nichts. Weil du hast den kompletten Rest des Gesetzes ignoriert und selbst in deinen Selektivvorschriften hast du wahrscheinlich noch geheuchelt. Also Christus wird nutzlos, Perfektion wird alternativlos und drittens, der Mensch wird hoffnungslos. Und das ist Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Der Mensch wird hoffnungslos. Diese ersten beiden Konsequenzen, also Christus ist wirkungslos, nutzlos. Und wir sind geknechtet hin zur geistlichen Perfektion aus eigener Kraft. Also diese beiden Konsequenzen, die sind wirklich schon schlimm genug. Aber wenn wir den Weg der Gesetzlichkeit gehen, dann werden wir auch absolut hoffnungslos. Und da geht es auch nicht um einen Gefühlszustand, da geht es nicht um eine Stimmung. Ich bin heute so hoffnungslos. Nein, sondern faktisch hoffnungslos. Egal, wie die Tagesstimmung gerade ist. Egal, wie ich das alles ausblende, weil ohne Ausblenden kann ich diesen Weg halt gar nicht auf Dauer gehen. Das funktioniert nicht. Aber darum geht es nicht. Ich bin faktisch ohne echte Hoffnung. Auf jeden Fall ohne Realhoffnung. Denn wir gehören nicht zum Erlöser. Wir stehen nicht unter der Gnade. Und geht es hier um jemand, der echt gläubig war und abgefallen ist? Wir sind der Überzeugung, nein. Warum? Weil Gott deutlich macht, dass Errettung nicht ein Wunschkonzert ist, wo ich Hü und Hott mache. Gott möchte unser klares Ja. Nochmal, er möchte ja Beziehung. Und deshalb möchte er auch ein klares Ja zu ihm. Ganz eindeutig. Und im Rückblick erkennen wir aber, das habe ich vorhin schon erwähnt, ohne sein Wirken wären wir niemals dort angekommen. Wir hätten gar nicht das Bedürfnis entwickelt, dass wir Frieden mit Gott brauchen. Wir wären auch nicht fähig gewesen. Gott gibt uns ganz viel Starthilfe und das ist schon sehr niedrig gestapelt ausgedrückt. Sehr niedrig gestapelt. Das erkennen wir hinterher. Aber Gott sagt vor allem, ich erwähle dich, ich errette dich, ich bin der Handelnde. Ich versiegel dich mit meinem Geist, sagt er im Epheserbrief. Und dieses Siegel ist ein Besitzsiegel. Da steht Finger weg, das gehört Gott. Da darf keiner mehr die Finger ranrühren. Deshalb sind wir überzeugt, es geht hier nicht um jemand, der tatsächlich lebendig war und dann abfällt, aus eigener Entscheidung sozusagen von Gott wegläuft, sondern um jemand, der erste Schritte gemacht hat. Es geht ja um Leute, die gehört haben das Evangelium, die angetan sind vom Evangelium, die begeistert sind, die was wollen, aber die letztlich noch nicht völlig lebendig sind, die noch nicht Kinder Gottes geworden sind, sondern auf dem Weg waren und dann dramatisch falsch abgebogen sind. Dann die Wahrheit wieder haben liegen lassen und einer anderen Lüge hinterhergerannt sind. Wahrscheinlich einer anderen Lüge als zuvor. So wird es bei den Galatern gewesen sein, aufgrund ihrer Herkunft. Die kommen ja nicht aus dem Judaismus. Deshalb lassen sich ja auch so wunderbar verführen. Deshalb sollen sich jetzt nochmal beschneiden lassen. Aber nochmal, was ist denn die Folge? Nicht Gnade bei Gott finden, nicht zum Erlöser gehören, Jesus fern sein, bei Gott keine Gnade finden. Was bedeutet das? Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Und im ersten Schritt die Hölle auf Erden, also ein Vorgeschmack auf die Hölle, ohne Gott durch dieses Leben gehen, ohne Gnade auf dieser Welt sein und nach dem irdischen Tod dann ewige Hölle. Das bedeutet es. Ohne Christus, ohne Gottes Gnade, gleich Verlorenheit. Darum geht es hier. Die katastrophale Konsequenz der Gesetzlichkeit und des fleischlichen Weges ist Verlorenheit. Während wir die geistliche Freiheit durch Christus praktisch ablehnen, geben wir zusätzlich sogar die Scheinfreiheit eines gottlosen Lebens auf und lassen uns maximal äußerlich knechten. Also das heißt, wenn ich ohne Jesus lebe, wenn ich ohne Gottes Gnade lebe, wenn ich ohne diese Wahrheit lebe, dann ist dieser Weg ja immer noch die schlechteste Alternative. Das müssen wir uns klar machen. Denn was betonen doch so überzeugte Heiden? Ich will meine Freiheit. Ich will mich nicht Gott unterwerfen. Ich will alles machen, was Spaß macht. Darum geht es doch im Kern. So, wenn ich aber ohne Jesus bin, ohne Gottes Gnade bin und zugleich knechte ich mich mit dem ganzen Gesetz durch mein Leben. Sagst du, du hast nicht mal die kurzfristigen Scheinfreuden der Heiden mitgenommen. Ein Leben in selbstgewählter Knechtschaft, um dann eine Ewigkeit in der Verdammnis zu verbringen. Das ist, ja, völliger Quatsch, völliger Irrsinn, völliger Irrweg. Und ja, ein Leben in den kurzfristigen Freuden eines gottlosen Lebens ist auch Irrsinn. Aber man kann wenigstens den kurzfristigen Blick noch irgendwie nachvollziehen. Ah ja, du willst jetzt mal schnell Spaß haben und alles danach ist dir scheinbar egal. Das ist völlig unweise, ja. Und dieser Spaß ist so begrenzt und er befriedigt dich niemals wirklich, er macht dich niemals echt glücklich. Okay, aber man kann das noch nachvollziehen. Aber hier, wie ein Jammertal zu leben, sich selbst die Rute auf den Rücken zu hauen von morgens bis abends und das darfst du nicht und das ist böse und dann passiert was Schlimmes. Aber in der Kenntnis, wenn du die Bibel ernst nimmst, du gehst damit in die Hölle. Du ackerst dich als Knecht in die Hölle. Das ist Wahnsinn. Das ist völliger Wahnsinn. Aber wie so vieler Wahnsinn versteht man ihn erst mit etwas Abstand. Wenn man da drin ist, scheint das doch alles so richtig. So wie auch das heidnische Hedonistenleben so richtig scheint. Und jeden Tag habe ich ein spannendes Erlebnis und einen tollen Rausch und da eine Frau und dies und das. Wow, was für ein aufregendes Leben. Ja, und erst mit ein bisschen Abstand. Wenn vielleicht Leid in mein Leben kommt, wenn ich ausgebremst werde, wie der verlorene Sohn, erst wenn ich bei den Schweinen sitze, fange ich an nachzudenken und sagen, wow, erfüllend war das überhaupt nicht. Das war ziemlich dumm, was ich gemacht habe. Und so ist auch genauso dieser Weg der Gesetzlichkeit. Oft verstehe ich ihn erst, wenn ich etwas Abstand habe. Wenn ich kapiere, wie tief ich in der Tinte sitze und sage, oh, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Christus will mich befreien zur Freiheit. Und ich lebe auf dem Weg in der Verdammnis, in Knechtschaft. Was soll das? Ich brauche manchmal erst Abstand. Wir kommen zu unserem letzten Punkt. Die letzten beiden Verse, 5 und 6, die müssen wir uns noch anschauen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und jetzt stellt Paulus noch einmal ganz konzentriert den weisen Weg, den Weg in den Himmel, diesem katastrophalen Irrweg gegenüber. In den letzten drei Schritten hat er das Drama des Gesetzlichen beschrieben. Und jetzt kommt dieser krasse Kontrast, die Realität des Gläubigen. Um den Galatern einfach nochmal klar zu machen, guck mal, das könnt ihr haben. Hoffentlich habt ihr es auch wirklich, aber macht euch klar, wie gut und wertvoll das ist. Und das Recht, wenn wir es mal nebeneinander stellen. Und er beschreibt hier zwei Dinge. Einmal Vers 5, das habe ich genannt, das Quartett des Glaubens. Warum? Worum geht es hier? Geist, Glaube, Hoffnung, Gerechtigkeit. Geist, Glaube, Hoffnung, Gerechtigkeit. Der Apostel zeigt quasi in einer Formel, wie es sich beim Gläubigen verhält, im Kontrast zu dieser Hoffnungslosigkeit in der Gesetzlichkeit. Also jeder Gläubige bekommt bei seiner Bekehrung, also wenn er gläubig wird, wenn der Glaube wirksam wird in ihm, bekommt er den Geist, Geistestaufe. Das wissen wir, das ist kein separates Erlebnis, sondern Bekehrung bedeutet Geistestaufe. Wenn ich bekehrt bin, habe ich Heiligen Geist. Keinen Heiligen Geist habe ich nicht bekehrt. Ganz klare Sache. Und dieser Heilige Geist, der tröstet, der leitet, der schenkt Erkenntnis, der bewirkt Heiligung, der bewirkt Frucht. Echter Glaube, echter Geist, ganz klar. Und jetzt macht er deutlich, dieser Geist wiederum, der durch den Glauben zu uns kommt, der wirkt und erhält Hoffnung. Und Hoffnung meint hier nicht irgendwie so ein vages Hoffen, so ich hoffe, dass der schöne Sonnenschein auch noch heute Nachmittag da ist, obwohl der Wetterbericht was anderes sagt, ich habe nicht gelesen, aber das ist irgendwie so ein vages Hoffen. Ich hoffe, dass mir heute das Soufflé gelingt oder ich hoffe, dass ich nächstes Jahr 50% mehr Gehalt bekomme oder ich hoffe irgendetwas. Nein, nicht ein vages Hoffen, sondern wie in Hebräer 11, Vers 1, ist es aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also feste Zuversicht, Überzeugung von Tatsachen. Und im Zentrum der christlichen Hoffnung, dieser festen Zuversicht nach Hebräer, dieses tiefe Vertrauen, bezieht sich darauf, dass wir durch Jesu Rettungstat von Gott gerechtfertigt sind. Wir sind von Gott gerecht erfunden durch Jesus, durch das, was er getan hat. Und weil wir auf ihn vertrauen, Glauben heißt maximales Vertrauen auf Jesus und das, was er getan hat und dass es wirksam ist in meinem Leben, dass es Bedeutung hat für meine Ewigkeit. Darum geht es hier. Das meint nämlich, dass wir als völlig Gerechte vor Gott stehen werden. Dass wir eines Tages vor Gott stehen und er sieht uns durch seinen Sohn. Wir sind so rein wie sein Sohn, wenn wir vor ihm stehen. Und das ist ein absolutes Wunder. Weil wenn wir uns nochmal realistisch betrachten und halt nicht mit gesetzlicher oder anderer Blindheit für Selbstreflexion sagen, boah, ich bin nicht rein. Es gibt doch einen Haufen Schmutz, den ich selber an mir produziere. Ja, aber dann sind wir völlig reingewaschen, wenn wir bei ihm sind. Und egal, wann du zu Gott gerufen wirst, egal, ob das heute noch passiert oder in 50 Jahren oder noch später oder früher, ganz egal, wenn du sein Kind bist, wenn du neues Leben hast vom Herrn, dann wirst du an dem Zeitpunkt, wenn du ja berufen wirst, völlig rein vor ihm stehen. Und das ist ein Vertrauen darauf. Ich vertraue, dass es genau so ist. Ich bin mir sicher, das ist eine feste Zuversicht. Ja, ich kann das noch nicht aus Erfahrung sagen, weil ich habe das noch nicht erlebt. Aber weil ich dieses Vertrauen habe und weil Gott sich auch so bestätigt hat und mich als sein Kind immer weiter bestätigt, weiß ich, es wird so sein, weil Gott der Allervertrauenswürdigste ist. Das ist hier gemeint. Und das ist unsere Situation. Wir haben, als wir gläubig wurden, haben wir Geist bekommen. Und dieser Geist wirkt, dass wir uns ganz sicher sind, dass wir gerechtfertigt vor Gott stehen werden. Dass Gott nicht auf unsere Gesetzeswerke schaut, sondern nur auf Jesus schaut und sagt, ja, der gehört zu dir, ne? Dann gehört er auch zu mir. Wie Römer 5, Vers 10 das ausdrückt, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Jetzt müssen wir uns noch den letzten Vers anschauen, wenigstens ein paar ganz kurze Minuten. Denn da heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Und die Wirksamkeit des Glaubens, das müssen wir uns noch anschauen. Paulus macht ja erst einmal klar, beim Glauben und bei der Rechtfertigung durch Jesus, wenn Jesus dein Stellvertreter ist, wenn du das annimmst, dann ist völlig egal, ob du am Fleisch beschnitten bist oder nicht. Und so, da sehen wir wieder, wie wichtig Kontext ist, sagt er nicht, wenn du beschnitten wurdest aus irgendwelchen Gründen, dass du nicht zu Gott kommen kannst. Aber es hat keine Bedeutung. Es ist dafür völlig egal. Völlig egal. Aber wie wird dieser Glaube wirksam? Das macht er hier deutlich. Das eine schließt er schon mal aus, aber das andere macht er deutlich. Also der Glaube bringt den Geist, der Geist die Hoffnung auf die Gerechtigkeit. Das hat er eben erklärt. Aber wirksam wird der Glaube erst durch Liebe. Liebe macht den Glauben wirksam. Aber wir wissen, Liebe können wir nicht backen. Liebe können wir nicht erzwingen. Liebe können wir tatsächlich nicht erwirken. Da hat keiner eine Formel für. Also reichen nicht ein paar Pheromone, da reichen nicht ein paar schöne Augen, da reicht nicht irgendwie ein guter Kaffee zur richtigen Zeit. Das macht doch keine Liebe. Liebe, und erst recht im geistlichen Sinn, kann uns nur von Gott gegeben werden. Und das tut er ja auch. Nochmal Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Durch den Heiligen Geist gießt Gott seine Liebe in uns aus und macht uns überhaupt erstmal liebesfähig in einem geistlichen Sinne. Und diese Liebe sollen wir in zwei Richtungen weiter verteilen. Vertikal und horizontal. Das ist das goldene Gebot. In Lukas 10 lesen wir das. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken, aber deinen Nächsten wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe. Das goldene Gebot. Und da schließt sich jetzt auch erstmal der Kreis. Auch wenn dieses Argument noch fortgeführt wird ab Vers 7. Das schauen wir uns nächste Woche an. Paulus hat eingeleitet mit der Freiheit. Zur Freiheit seid ihr berufen, lasst euch nicht wieder versklaven. Womit endet er? Mit der Liebe. Und es geht nicht um Selbstliebe. Selbstliebe müssen wir nicht lernen. Das ist unser Problem, eher unsere Selbstliebe. Also nicht nur eher, es ist unser zentrales Problem. Die Selbstverliebtheit, unser Egoismus, Egozentrismus. Und was macht die Gesetzlichkeit? Die Gesetzlichkeit lenkt unseren Blick auf uns selbst. Der Fokus liegt auf uns selbst. Unsere Werke, wenn wir reflektionsfähig sind noch, auch unser Versagen, wir müssen es besser machen, ich muss machen, ich. Aber der Glaube führt unseren Blick immer auf Gott und auf unseren Nächsten. Das macht der Glaube. Also, wenn du dich die ganze Zeit um dich selber drehst bei irgendeinem Thema und fragst dich, ob das heiliges Denken ist. Ich kenne das Thema nicht, ich kenne nicht den Spezialfall, aber höchstwahrscheinlich ja. Es ist nicht heiliges Denken. Es ist nicht heiliges Denken, wenn es immer um dich geht, um deine Gefühle, deine Probleme, deine Sichtweisen, deine Schwierigkeiten. Denn es ist ziemlich unheilig höchstwahrscheinlich. Und wenn du dich bei einem Thema darum drehst, immer weiter, wie sieht Gott das wohl? Ich habe da keinen Bibelvers zu, aber ich möchte wissen, was Gott davon hält, wie ich mich hier entscheiden soll. Und ich denke an meinen Nächsten, ich denke an meinen Bruder, an meine Schwester, an meine Verwandten, an meine Nachbarn, an all die Menschen, die Gott mir mit anvertraut. Wie kann ich ihm oder ihr das erklären, was Gutes tun, die Situation ändern, wieder Frieden herstellen miteinander oder. Du, das könnte echt heiliges Denken sein. Da spricht doch so manches für, wenn du eben ganz viel Ja gedacht hast dazu. Aber das ist eben der Unterschied. Echter Glaube, weg von mir, hin zu Gott und den anderen, durch Liebe. Gesetzlichkeit, der versucht mich, der verführt mich, der ist vielleicht noch ein tolles Vorbild für mich, weil der so perfekt ist, aber ansonsten ich, das Vorbild brauche ich auch nur für mich. Das ist der krasse Unterschied. Wir sind versklavt durch das Gesetz, versklavt durch unsere Sünde und deshalb werden wir dem Gesetz niemals ausreichend gerecht werden und wir sind versklavt an uns selber. An unsere Werke, an unsere Perfektion, an den Blick auf mich. Das ist der Unterschied. Und das ist alles Unfreiheit. Egoismus ist Knechtschaft. Gottlosigkeit ist Knechtschaft. Lieblosigkeit ist Knechtschaft. Das ist nicht Freiheit. Deshalb sind auch diese Lügen so dramatisch, die dann irgendwem eingetrichtert werden. Befreie dich von deiner schrecklichen Familie, du arme Frau. Mach dich frei, verwirkliche dich selbst, lass deine ollen Kinder und deinen ollen Ehemann, lass sie mal alle sitzen und fang dein neues Leben an. Lieben, das ist kein Aufruf zur Freiheit, sondern Aufruf in die Knechtschaft. Echte Liebe ist eine Frucht, die notwendig ist und andererseits wird sie uns geschenkt durch die Freiheit in Christus. Glaube, lebe Freiheit statt Werke, Ego, Blick und Knechtschaft. Gottes Plan ist viel besser als all das, was wir aus unserer Kraft auch nur probieren können. Gott will Freiheit und Liebe für uns. Und Gesetzlichkeit, Fleischeswerke und so weiter, wenn es um die Rettung geht, sind genau das Gegenteil. Und egal, was uns Gesetzlichkeit erzählt, egal, was uns Liberalismus erzählt, das stimmt nicht. Freiheit und Liebe bedingen einander in geistlichen Kategorien. Und Erfüllung weit über ein hedonistisches Leben im Hier und Jetzt hinaus. Ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt und eine Ewigkeit in Herrlichkeit. Das ist die finale Freiheit, zu der Gott uns ruft und die Christus möglich macht. Es wäre eine Schande, wenn wir das weggeben würden. Wir sollten jubeln und dankbar sein und standfest sein, wie Paulus sagt. Standhaft in dieser größten Freiheit und sie verteidigen, wenn sie uns einer abquatschen will, wenn sie uns einer wegführen will. Sagen sie, nein, ich stehe hier felsenfest auf diesem Grund, der Christus ist. Und ich gebe weder diese Liebe noch diese Freiheit nochmal auf, um mich in ein Joch spannen zu lassen. Amen.